Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com.
Am Wochenende fand der Italien Grand Prix in Mugello statt und in der MotoGP hat Marc Marquez mal nicht gewonnen. Er ist ausgeschieden. Dafür hat eins der Sorgenkinder der MotoGP in dieser Saison sein erstes Rennen gewonnen und das dann auch für Ducati. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der MotoGP-Zusammenfassung hier auf meinsportradio.de, die wir immer in Kooperation mit unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com machen. Und dazu begrüße ich jetzt einen Kollegen von motorsporttotal.com, der zeitgleich dann auch noch die Rennen der Moto3 auf Eurosport kommentiert, Ruben Zimmermann. Hallo Ruben.
Servus zusammen.
Ruben, die Geschichte des letzten Wochenendes in der MotoGP ist natürlich, dass Marc Marquez das Rennen nicht gewonnen hat. Er ist gestürzt. Insgesamt war es ein relativ wilder Ritt von ihm, bevor wir jetzt gleich auf den Sieger kommen. Es war ein wilder Ritt von ihm insgesamt. Hat er ein bisschen überpaced?
Das ist bei Marc Marquez ja immer so eine ganz, ganz schmale Linie, ob er überpaced oder nicht. Also ich würde fast behaupten, er ist eigentlich immer über dem Limit. Nur in der Regel schafft er es halt, diese Stürze trotzdem noch zu verhindern. In dem Fall hat es jetzt mal nicht geklappt und für all diejenigen, die das Rennen und damit auch den Crash gesehen haben. Es gibt viele, die sagen, er hätte das Ding sogar noch abfangen können, wenn nicht irgendwann das Kiesbett gekommen wäre, weil er ist nicht so unmittelbar gestürzt. Er ist halt wirklich noch mehrere Meter auf dem Asphalt gerutscht und hatte immer noch den Eindruck, er kann das irgendwie noch retten, er kriegt die Maschine irgendwie noch mal hoch. Ja, und dann ist ihm halt irgendwann einfach der Asphalt ausgegangen und im Kiesbett geht es dann logischerweise nicht mehr. Also über dem Limit, wie gesagt, fährt er ja sowieso eigentlich immer. In dem Fall hat es jetzt mal nicht mehr retten können in dieser Situation. Und auch wenn man natürlich nie einem Fahrer einen Sturz wünscht, es ist natürlich für die Spannung in der MotoGP durchaus nicht schlecht, dass er jetzt mal keine Punkte mitgenommen hat, weil wenn er jetzt hier wieder gewonnen hätte oder auf dem Podium gelandet wäre, hätte er seinen Vorsprung wahrscheinlich noch weiter ausgebaut. Und wir haben ja in der letzten Ausgabe schon drüber gesprochen, dass jetzt möglicherweise so ein bisschen Langeweile drohen könnte, wenn Marquez das jetzt durchzieht bis zum Ende des Jahres. Und insofern ist es aus neutraler Sicht natürlich wünschenswert, dass er zumindest jetzt in diesem Rennen mal leer ausgegangen ist.
Nicht leer ausgegangen ist Jorge Lorenzo. Der hat dieses Rennen gewonnen. Es ist der erste Ducati-Sieg für Jorge Lorenzo. Und ich habe es eben schon gesagt, er ist so ein bisschen das Sorgenkind der MotoGP gewesen, weil er in dieser Saison bislang kaum was wirklich hinbekommen hat. Er hat beim letzten Rennen in Frankreich hatte er in Le Mans schon ein ganz gutes Ergebnis gehabt, aber insgesamt war die Saison bislang alles andere als wirklich gut. Jetzt hat er das Rennen gewonnen in Mugello und hat dafür gesorgt, dass Ducati 25 Punkte dann auch in der Fahrerwertung holt und er selber hat vielleicht allen seinen Zweiflern mal gezeigt, ja, ich kann es doch noch. Vielleicht auch sich selber gesagt, ich kann es doch noch. Für Jorge Lorenzo müssen ja Berge vom Herzen gefallen sein.
Ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm, aber ich habe ihm diesen Erfolg wirklich auch gegönnt, weil er hat sich das erarbeitet an diesem Wochenende. Er war im Rennen einfach der schnellste Mann. Keiner konnte mithalten. Andrea Dovizioso auf der gleichen Maschine ebenfalls nicht in der Lage, seinem Tempo zu folgen. Und er war einfach an diesem Wochenende der Beste und man hat das auch gesehen, was da für eine Anspannung abgefallen ist von ihm. Er hat es auch selber danach dann nochmal gesagt, das war mit einer seiner besten Siege in der MotoGP überhaupt und wir wissen ja alle, er hat jetzt nicht gerade wenige gefeiert, ist mehrfacher Weltmeister. Aber wirklich dieses Erfolgserlebnis, dass es allen gezeigt hat, einschließlich, wie du schon richtig sagst, sich selbst, dass er eben auf dieser Ducati gewinnen kann. Das war ganz, ganz wichtig. Das war emotional, vor allem auch für ihn natürlich in Italien dann noch beim Ducati-Heimspiel sich diesen Sieg zu holen. Eine ganz, ganz große Sache. Und ja, es zeigt auch, dass wirklich teilweise Kleinigkeiten den Unterschied machen können, weil man hat bei Ducati ja rumprobiert an allen Ecken und Enden, hat das Motorrad immer wieder verändert, damit es besser zu Lorenzo passt. Und ja, in Mugello hat man es jetzt offenbar endlich so hinbekommen, dass für ihn halt funktioniert, dass er auf diesem Motorrad komfortabel auch fahren kann, worüber er sich ja zuvor immer beschwert hat, dass das einfach, dass er sich nicht wohlfühlt auf dem Motorrad und das ein ganz großer Teil des Problems auch einfach ist. Und jetzt hat man unter anderem am Tank ein bisschen was geändert. Er hatte sich da vorher darüber beschwert, dass er mit diesem Tank sich gar nicht entspannen kann auf dem Bike, dass er immer nur arbeiten muss und dass ihm dann irgendwann die Kraft ausgeht im Laufe des Rennens. Und all diese Kleinigkeiten, die scheint man wirklich bei Ducati jetzt hinbekommen zu haben. Und ja, wer weiß. Also vielleicht ist es jetzt wirklich die Wende für ihn, dass er jetzt auch in den nächsten Rennen dann vorne mitfahren kann. Wir werden es ja dann sehen in Barcelona, ob er diesen guten Eindruck bestätigen wird.
2008 bis 2016 ist er für Yamaha gefahren, dort damals dreimal Weltmeister geworden. Das letzte Mal 2015, 2017 wechselte er dann zu Ducati und das war bislang keine wirkliche Erfolgsgeschichte. Siebter ist er letztes Jahr in der WM geworden und er kann so viel mehr. Warum hat er dann auch noch dieses Rennen ja so beherrscht? Er hat am Ende mit über 6 Sekunden Vorsprung vor Andrea Dovizioso gewonnen. Es hat anscheinend wirklich in allen Bereichen Klick gemacht an diesem Wochenende.
Genau, also das war so ein Rennen von Lorenzo, wie wir es im Prinzip noch aus alten Yamaha-Zeiten von ihm kennen, nämlich dass er dann gleich zu Beginn mal den Hammer fallen lässt und dann auch keiner mehr dieses Tempo mitgehen kann. Ich persönlich war tatsächlich sehr überrascht, dass es nicht mal Dovizioso geschafft hat, weil eigentlich Dovizioso und Mugello, das passt auch zusammen, das haben wir im letzten Jahr gesehen, als er hier gewonnen hat. Und in diesem Jahr, wie ich gerade schon gesagt habe, es war einfach kein Kraut gegen Jorge Lorenzo gewachsen. Er war der schnellste Mann, er hat sich diesen Sieg absolut verdient. Und ich glaube, am Ende hat dann Dovizioso auch eingesehen, dass er Lorenzo an diesem Sonntag einfach nicht schlagen kann und hat dann möglicherweise auch schon an die WM gedacht und gesagt, naja, bevor ich jetzt hier übers Limit gehe und versuche, mir diesen Sieg noch zu holen, 20 Punkte für Platz 2 sind auch nicht so schlecht. Denn Dovizioso hat ja auch mehrfach schon in diesem Jahr ganz offen gesagt, er will dieses Jahr wieder um die WM mitkämpfen. Und das ist ja auch genau sein Ansatz, dass er eben genau weiß, was ist möglich und was ist eben nicht möglich. Und das ist auch das, was ihn vielleicht so ein bisschen dann von einem Marc Marquez unterscheidet. Weil Marquez will immer gewinnen und Dovizioso sagt sich dann eben in dieser Situation, okay, 2. Platz ist in Ordnung, das sind 20 Punkte, Platz 1, da müsste ich jetzt zu viel riskieren, um da noch mitzuhalten. Und dann hat er es halt auch clever gespielt, hat diese 20 Punkte mitgenommen und eben dadurch, dass Marquez gestürzt ist, jetzt eben auch diese Lücke in der WM wieder um 20 Punkte verkleinert. Und ja, die Saison ist ja immer noch relativ jung, 6 Rennen sind gerade mal vorbei und das könnten natürlich dann in der Endabrechnung auch nochmal für ihn 20 wichtige Punkte sein.
Ja, Andrea Dovizioso, wie gesagt, hier dann auf Platz 2. Valentino Rossi, vor Heimpublikum hat er den Platz 3 erreicht. Was für ein Ergebnis ist das für ihn? Weil er wirkte in den letzten Wochen nicht so richtig zufrieden. Hat er dann immer mal gesagt, ja, die Maschine ist einfach nicht besser. Ich bin einfach nicht besser als hier, um Platz 3 zu fahren. Er ist am Ende, jetzt im Moment in der Gesamtwertung, ist er sogar auf Platz 2. Ist das für ihn ein Erfolg gewesen? Hat er selber dazu was gesagt? Oder sagt er, ja, ich bin immer noch nicht besser. Ich bin trotzdem 23 Punkte hinter Marc Marquez.
Er war schon zufrieden, glaube ich, weil er eben genau aus diesem Grund, weil er das auch weiß, dass er halt momentan einfach nicht mehr herausholen kann. Die Yamaha ist momentan einfach unglaublich schwer zu fahren. Das sieht man auch daran, dass Maverick Vinales, sein Teamkollege, wieder nur 8. geworden ist am Ende. Und das darf man dabei halt nicht vergessen. Das war jetzt das 3. Rennen in Folge, bei dem Rossi vor Vinales ins Ziel gekommen ist. Also den hat er absolut im Griff. Und man sagt ja im Motorsport immer so schön, der erste Rivale ist eigentlich der Teamkollege. Und da muss man halt wirklich sagen, Yamaha intern hat Rossi momentan, was die Form angeht, eindeutig die Nase vorne. Und ich glaube, dass er deshalb auch relativ zufrieden mit diesem 3. Platz ist, weil er stand auf dem Podium, wurde natürlich frenetisch gefeiert in Mugello, so wie man es kennt. Und er hat vor dem Rennen noch gesagt, dass er eigentlich ein relativ schlechtes Gefühl hat, weil man in Mugello getestet hatte vorher bei Yamaha. Und da hat Rossi gesagt, wir waren hier eigentlich nicht schnell genug. Und das macht mir jetzt im Hinblick auf das Rennen nicht sonderlich viel Hoffnung. Und dass er dann am Ende trotzdem noch 3. wird, auf dem Podium steht und wie du schon richtig sagst, vor allem auch in der WM jetzt wieder auf Platz 2 klettert, das wird ihm, glaube ich, schon auch Mut machen, weil wir wissen es, Valentino Rossi ist der älteste Fahrer im Feld, aber er zeigt einfach trotzdem Woche für Woche, wie auch schon in Le Mans, jetzt auch wieder in Mugello, dass er es einfach immer noch drauf hat, weil ich glaube wirklich, es gibt momentan niemanden, der in der Lage wäre, mit dieser Yamaha zu gewinnen. Auch ein Joan Zarco, der ja hochgejubelt wurde, ist am Ende auch nur 10. geworden. Also auch der hatte seine Schwierigkeiten. Rossi war am Ende der beste Yamaha-Pilot. Er war der beste Nicht-Ducati-Pilot, wenn man so sagen möchte. Und insofern von ihm eine, wie ich persönlich finde, sensationelle Leistung. Er stand ja auch auf der Pole-Position, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also er hat wirklich alles rausgeholt. Mehr als Platz 3 war am Ende für ihn nicht drin. Und ich glaube, dass er das auch richtig selbst einschätzen kann und dementsprechend zufrieden ist.
In der internen Gesamtwertung führt Valentino Rossi, also was Punkte angeht, mit 4-2 gegen Maverick Vinales. Vinales hat zweimal das bessere Ergebnis gebracht im 2. und im 3. Rennen. Ansonsten hat Valentino Rossi, du hast es gesagt, ihn im Moment so ein bisschen im Sack. Maverick Vinales ist auf Platz 3 der Gesamtwertung. Es sind 28 Punkte bis zu Marc Marquez und trotzdem ist es ein guter 3. Platz. Und trotzdem hat man ein bisschen das Gefühl, er ist im Moment der Ritter der traurigen Gestalt. Du hast es jetzt gesagt, er ist wieder nur Achter geworden, vorher zweimal Siebter geworden. Es funktioniert er nicht im Moment. Er tritt so ein bisschen auf der Stelle. Woran liegt das?
Ich glaube, wenn er das wüsste, dann wäre er der Erste, der irgendwas dran ändern würde. Ich glaube, bei Vinales, das habe ich vor zwei Wochen in meiner Kolumne auch ja geschrieben, er wirkt so ein bisschen verloren. Also es wirkt so ein bisschen, als hat er keine Ahnung, was er noch machen soll, weil er probiert so viel aus im Moment und ja, es ist so ein bisschen das gleiche Spiel, was man eigentlich bei Jorge Lorenzo auch gesehen hat. Dass man viel probiert, es funktioniert nicht so wirklich. Bei Lorenzo ist der Knoten jetzt offenbar geplatzt. Bei Vinales hatte man ja auch den Eindruck, dass der Knoten geplatzt war in Austin, als er Zweiter geworden ist. Das war sein einziges Podestergebnis bisher in diesem Jahr. Also zum Vergleich nochmal, Rossi stand schon dreimal auf dem Podium. Und du hast es ja gerade gesagt, er war lediglich in Austin besser als Valentino Rossi. Auch in Argentinien, ja, aber da ist Rossi, wie wir wissen, gestürzt nach diesem Zwischenfall mit Marquez. Kann man also nicht so wirklich einfließen lassen eigentlich in die Wertung. Also es war wirklich nur dieses Rennen in Austin, wo es für Vinales mal funktioniert hat. Aber es war halt auch nicht dieser Knackpunkt, wo man dann halt sagen konnte, okay, ab jetzt funktioniert's. Weil danach kamen halt die drei Rennen, Jerez, Le Mans, Mugello, wo er hinter Rossi war und sogar teilweise deutlich hinter Rossi. Also Rossi zweimal auf dem Podium, Le Mans und Mugello jetzt, Vinales Siebter und Achter. Da liegt schon relativ viel dazwischen. Und wenn man sich anschaut, wie dieses Verhältnis intern bei Yamaha noch im vergangenen Jahr war oder zu Beginn des Jahres 2017, als Vinales eigentlich klar das Zepter in der Hand hatte, wo alle schon gesagt haben, okay, das ist jetzt die Wachablösung sozusagen. Der alte Rossi wird jetzt vom jungen Vinales so ein bisschen in seine Schranken verwiesen. Stand jetzt ist das überhaupt nicht der Fall. Stand jetzt hat Rossi diese Yamaha, so wie sie jetzt ist, deutlich besser im Griff als Vinales. Und ja, es ist so eine never-ending Story ein bisschen, weil wir eigentlich Woche für Woche bei Vinales auch immer über die gleichen Themen sprechen. Und ich glaube, er selbst wird auch von Woche zu Woche einfach frustrierter, weil er halt merkt, es geht nicht vorwärts, egal was ich versuche. Und ja, wer weiß, also vielleicht findet man bei Yamaha jetzt irgendwas beim nächsten Rennen in Barcelona, für Vinales dann ja auch wieder ein Heimrennen. Wo es dann für ihn vielleicht so ein bisschen wie bei Lorenzo jetzt in Mugello in die richtige Richtung geht. Aber das ist, glaube ich, von außen ganz schwer zu beurteilen, auf welchem Stand man da momentan ist und wie groß wirklich die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie jetzt diesen Turnaround in den nächsten Wochen auch schaffen.
Es ist ja nach wie vor etwas Jammern auf hohem Niveau, weil er noch Dritter in der Gesamtwertung ist. Und trotzdem bin ich sehr gespannt, ob sich dieses kleine Narrativ jetzt ändert. Man hat die ganze Zeit über Jorge Lorenzo gesprochen und seine schlechten Ergebnisse. Jetzt hat er diesen Sieg geholt und vielleicht ändert sich das ja dann hin dahin, dass man jetzt noch ein bisschen mehr Notiz dann auch nimmt von den eher mediokren Ergebnissen von Maverick Viñales in den letzten Wochen, weil das, hatte ich das Gefühl, ist so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden, weil er halt auf Platz 3 in der Gesamtwertung ist und weil er eigentlich noch sehr gut dasteht. Ich bin gespannt, ob er das jetzt in den nächsten Wochen in den Griff kriegt oder ob wir in 2 bis 4 Wochen dann auch in deiner Rubrik, ja, wer in der letzten Nacht am schlechtesten geschlafen hat, ob wir dann häufiger den Namen Maverick Viñales hören.
Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite, weil diese Vorstellungen von Vinales, bin ich auch tatsächlich der Meinung, die sind so ein bisschen untergegangen oder wurden kaschiert dadurch, dass er eben jetzt in der WM auch auf Platz 2 war. Das hat meiner Meinung nach aber nicht damit zu tun, dass Vinales sonderlich gut gefahren ist. Er liegt ja auch jetzt noch auf Platz 3, sondern es hat eher damit zu tun, dass es momentan einfach keinen klaren Verfolger gibt von Marc Marquez. Und das ist auch der Grund, warum Marquez diesen Crash jetzt in Mugello relativ gut verkraften kann, weil er liegt immer noch 23 Punkte vor Valentino Rossi, der ja neuer Zweiter ist. Und das ist genau das Problem, was wir momentan in der MotoGP haben. Es gibt einfach nicht diesen klaren Verfolger. Also wenn wir uns die Punktezahl mal anschauen, Rossi 72, Vinales 67, Dovizioso 66, Zarco 64, das ist unglaublich eng beieinander alles. Aber du hast keinen Fahrer dahinter, bei dem man wirklich sagt, ja, der sticht dieses Jahr mal heraus. Das ist wirklich der Mann, der einen Marc Marquez in diesem Jahr herausfordern wird. Und dass Marquez in diesem Jahr schon zweimal gestürzt ist und trotzdem immer noch fast 25 Punkte, also einen kompletten Rennsieg-Vorsprung auf den Rest der Welt hat, das verdeutlicht das ziemlich gut, nämlich dass es einfach diesen klaren Verfolger nicht gibt. Wir haben ja auch hier in der Sendung schon ganz oft über das Thema Konstanz gesprochen. Und das ist tatsächlich das Einzige, was Maverick Viñales mitbringt, weil er ist in den Top 5 der WM der Einzige, der in jedem Rennen gepunktet hat. Nur, wir haben ja drüber gesprochen, es waren keine guten Ergebnisse. Es war halt immer so ein 5., 6., 7. oder jetzt zuletzt 8. Platz. Da nimmst du zwar die Punkte mit, aber du punktest halt nie wirklich groß. Und das ist sein Problem. Und er ist noch dran, klar. Er ist noch im erweiterten Feld der Titelanwärter, wenn man so möchte. Aber wenn er wirklich um den Titel mitkämpfen möchte, und das weiß er auch selbst, dann muss er jetzt halt echt anfangen, mal Rennen zu gewinnen oder zumindest mal aufs Podium zu fahren, weil diese fünften, sechsten Plätze, die helfen ihm zwar, sich da vorne irgendwo in den Top 5 zu etablieren, aber Weltmeister wird man so ganz sicher nicht werden. Und ja, ich glaube tatsächlich auch, wenn die anderen Fahrer konstanter gewesen wären, dann wäre Vinales jetzt auch nicht auf diesem dritten WM-Platz, sondern er wäre deutlich weiter hinten. Und dann würde man sicherlich auch viel mehr über seine Leistung sprechen. So wird das momentan alles noch, wie ich zu Beginn gesagt habe, ein bisschen kaschiert.
Über wen man auch in den letzten Wochen relativ wenig gesprochen hat, das war Andrea Iannone. Hier wieder auf einem guten vierten Platz. Er hatte schon zwei Podien in diesem Jahr, wo er zweimal Dritter geworden ist. Dann hatte er den Salto Nullo quasi in Le Mans und jetzt in Mugello wieder Platz 4. Geht es für Andrea Iannone in die richtige Richtung oder war das wieder nur ein Ausreißer? Weil drei aus den letzten vier Ergebnissen ist er mindestens auf Platz 4 gekommen. Das ist ja kein schlechter Wert. Er hat einen schwachen Saisonstart oder einen schwächeren Saisonstart und pirscht sich jetzt so langsam nach vorne. Es sind nur 7 Punkte bis auf Maverick Vinales.
Genau, er gehört halt auch zu diesen Piloten, die quasi noch in diesem erweiterten Verfolgerfeld sind. Der steht mit 60 Punkten gut da, ist halt auch nur 12 Punkte hinter Rossi auf Platz 2. Das zeigt nochmal, wie eng das alles zusammenliegt. Und ja, ich bin da absolut bei dir. Er hat jetzt auch wieder ein gutes Ergebnis gezeigt. Wobei er selber, glaube ich, unglücklich war mit diesem vierten Platz, weil er hat das Podium knapp verpasst. Er war ja auch dran am Ende an Rossi. Er hätte also die Chance gehabt, Dritter zu werden. Hat nicht ganz gereicht für ihn. Und er war an diesem Wochenende durchgängig sehr, sehr schnell. Also in den Trainings war er schnell, im Qualifying war er auch gut unterwegs. Und ich glaube, deswegen ärgert ihn das so ein bisschen, dass er dieses Podium am Ende eben nicht geholt hat, weil es definitiv drin gewesen wäre. Trotzdem, objektiv gesehen, natürlich, der vierte Platz ist eine klasse Leistung. Und bei Andrea Iannone, er ist ja, ich sage immer, er ist so eine tragische Figur eigentlich, weil er hat bei Ducati, als er noch dort gefahren ist, keine wirklich schlechten Leistungen gebracht, wurde dann trotzdem ersetzt durch einen Lorenzo, der zumindest bis zum letzten Rennen jetzt in Mugello ja nie wirklich diese Verpflichtungen durch Ducati rechtfertigen konnte. Und er hat eben Iannone damals bei Ducati verdrängt, der musste dann zu Suzuki gehen. Jetzt fährt er mit Suzuki eigentlich ja in diesem Jahr auch wieder gute Ergebnisse ein und trotzdem ist klar mittlerweile, dass er auch bei Suzuki ab 2019 keine Zukunft mehr hat. Bei ihm deutet es darauf hin, dass er zu Aprilia gehen muss. Also das ist eigentlich, ich finde es ein bisschen schade, weil ja, Andrea Iannone ist ein Fahrer, der auch Fehler gemacht hat in der Vergangenheit. Es ist bei ihm häufig so ein Hop- oder Top-Spiel. Entweder fährt er aufs Podium oder er fliegt raus. Das ist natürlich immer ein bisschen problematisch, wenn du diesen Ruf hast, eben so ein Fahrer zu sein. Trotzdem denke ich persönlich, er hat in seiner Karriere schon ein bisschen Pech gehabt. Und wenn es jetzt wirklich bei ihm dann nächstes Jahr bei Aprilia weitergeht, wäre das objektiv gesehen schon eigentlich ein Rückschritt, weil wir wissen alle, wo Aprilia rumfährt momentan und ich bin auch nicht wirklich zuversichtlich, dass sich das 2019 ändern wird. Aber umso mehr wird natürlich Iannone in diesem Jahr versuchen, nochmal Highlights zu setzen und eben auch Suzuki zu zeigen, hey, ihr habt euch eigentlich falsch entschieden, ihr hättet mich behalten sollen. Und dieses Rennen in Mugello mit Sicherheit auch wieder ein Beleg dafür, dass das auf jeden Fall eigentlich drauf hat.
Ein Fahrer, der sich auch ein neues Motorrad wird suchen müssen, das ist Dani Pedrosa. Da habt ihr relativ frisch die Nachricht reinbekommen bei motorsporttotal.com, dass Honda die Trennung von Dani Pedrosa zum Ende dieser Saison bestätigt hat. Pedrosa, der auch keine gute Saison bislang hat. 3-0er mit dabei, noch kein einziges Podium bekommen hat. Es scheint so ein bisschen folgerichtig zu sein, dass auch Dani Pedrosa nicht mehr auf der Honda nächstes Jahr sitzen wird. Oder gibt es da andere Gründe?
Ja, Dani Pedrosa ist natürlich auch so ein relativ trauriger Fall, wenn man so möchte, weil er, du hast diese Nuller jetzt angesprochen, also das Rennen in Mugello war ein Totalausfall von ihm, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das war schwaches Qualifying, dann im Rennen sofort raus. Also das Rennen oder das ganze Wochenende wird er relativ schnell abhaken wollen. Für die anderen Nuller, Argentinien, Jerez, da konnte er nicht wirklich was dafür. Da wurde er halt in Unfälle verwickelt, an denen er meiner Meinung nach selber keine Schuld getragen hat. Aber er steht bei Honda ja tatsächlich schon ein bisschen länger auf der Abschlussliste, wenn man so möchte. Also man hat sich da sowieso schon gewundert, wenn sie ihn denn behalten wollen würden, warum sie es dann nicht schon längst getan haben, weil einem Marc Marquez hat man längst den neuen Vertrag gegeben. Bei Yamaha, Rossi, Vinales, die haben auch schon längst verlängert. Dovizioso hat jetzt verlängert bei Ducati, also alle Piloten, die man behalten möchte, bei den Top-Teams, die haben eigentlich jetzt schon den neuen Vertrag unterschrieben für 2019. Und alle, die eben noch nicht verlängert haben, bei denen deutet jetzt doch vieles auf eine Trennung hin, sei es ein Lorenzo bei Ducati, eine Iannone bei Suzuki und eben auch ein Dani Pedrosa bei Honda. Das Problem, was Honda tatsächlich hat, ironischerweise, ist, dass sie, glaube ich, Probleme haben, einen zweiten Fahrer zu finden, weil niemand wirklich diesen zweiten Platz im Werksteam haben möchte. Das klingt jetzt auf den ersten Blick etwas verrückt, weil normalerweise natürlich alle Piloten sofort sagen, geil, Werksmotorrad will ich haben. Aber der Punkt ist halt wirklich, bei Honda kannst du ja eigentlich nur verlieren, weil du hast einen Marc Márquez als Teamkollegen, der momentan alles andere oder alle anderen Fahrer im Feld sowas von überflügelt, dass wenn du dich auf die zweite Honda setzt, du eigentlich ab dem ersten Rennen die Nummer zwei wärst. Mhm. Und da haben, glaube ich, viele, viele junge Piloten so ein bisschen Angst davor und sagen deshalb, na, Honda wäre zwar eine geile Geschichte, aber was soll ich da machen neben dem Márquez? Und deswegen hat Honda Probleme, einen zweiten Fahrer zu finden. Aber es ist tatsächlich so, dass da Dani Pedrosa höchstwahrscheinlich nach unseren Informationen eben im nächsten Jahr nicht mehr weiterfahren wird für Honda. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, wo Dani Pedrosa ansonsten noch unterkommen sollte. Also es deutet tatsächlich vieles darauf hin, dass er sich dann komplett aus der MotoGP verabschieden wird und damit halt diese unvollendete Karriere haben wird, weil er ist nie Weltmeister geworden in der Königsklasse. Er war sehr oft sehr, sehr nah dran, hatte dann Pech auch mit Verletzungen, eigentlich eine tragische Figur in diesem ganzen MotoGP-Zirkus. Und wenn das jetzt tatsächlich sich bestätigt und er 2019 nicht mehr für Honda fahren wird, dann geht auf jeden Fall in gewisser Form auch eine Ära zu Ende.
Ja, also Dani Pedrosa, das werden wir in dieser Sendung natürlich dann auch weiter verfolgen, beziehungsweise ihr könnt es weiter verfolgen auf motorsporttotal.com. Honda insgesamt hatte kein gutes Wochenende, oder? Mit Cal Crutchlow auf Platz 6 der beste Fahrer. Ansonsten keiner mehr unter den Top 14. 15. ist Franco Morbidelli geworden. Das war insgesamt keine wirklich gute Leistung für Honda. Aber das können sie abschütteln dadurch, dass sie mit Marquez den klar Führenden haben, oder?
Ja, das ist ja eigentlich so dieses übliche Honda-Phänomen, dass wenn Honda mal kein gutes Wochenende hat, was jetzt nicht zum ersten Mal vorgekommen ist in dieser Saison, du hast halt noch einen Marc Márquez, der das Ding am Ende wieder gewinnt. Und auf die anderen Fahrer schaust du dann halt nicht so sehr. Wenn du halt den Fall hast, dass Márquez mal ausscheidet, stehen halt plötzlich die anderen Fahrer im Mittelpunkt. Dann steht plötzlich ein Crutchlow dann natürlich im Mittelpunkt oder auch ein Dani Pedrosa. Und zum Beispiel jetzt das Rennen davor in Le Mans, auch da war Honda ja jetzt nicht wirklich gut unterwegs. Pedrosa 5., Crutchlow 8., das waren alles so Piloten aus der Kategorie unter ferner liefen. Aber Marquez hat das Ding am Ende halt gewonnen. Und deswegen hat niemand wirklich drüber gesprochen. Und jetzt hast du halt den Fall, dass Marquez ausscheidet. Und da schaut man plötzlich drauf, naja, wo sind denn eigentlich die anderen? Und stellt halt fest, oh, Crutchlow 6., Pedrosa ausgeschieden. Naja gut, war jetzt nicht wirklich ein gutes Wochenende für Honda. Und das ist halt auch wieder so ein Grund, um wieder auf das Thema von gerade nochmal kurz zurückzukommen, warum sich halt viele Fahrer schwer tun, sich auf diese zweite Honda zu setzen, weil einfach dieses Bike so schwer nach wie vor zu fahren ist. Die Honda gilt eigentlich als das momentan am schwierigsten zu fahrende Bike im gesamten Feld. Und ein Marc Márquez kann es halt. Er hat halt diese Honda im Normalfall unter Kontrolle. Und die anderen Fahrer, das ist nichts Neues. Die tun sich damit halt deutlich schwerer. Also in Argentinien hat Crutchlow das Rennen gewonnen. Das hat er überragend gemacht. Aber halt auch ansonsten, wenn man sich seine Ergebnisse anschaut, nach seinem Sieg in Argentinien, er ist gestürzt in Austin und Jerez. Dann eben dieser 8. Platz in Le Mans, jetzt zuletzt 6. im Mugello. Es ist auch alles eher so durchschnittlich. Pedrosa haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und damit gibt's halt einfach nur diesen einen Fahrer mit Marc Márquez, der diese Honda wirklich konstant im Griff hat.
Ja, wir werden es dann auch in den nächsten Wochen hier beobachten, wie die nächsten Rennen dann zustande kommen, beziehungsweise wie die nächsten Rennen dann auch ablaufen. Das war die MotoGP.
Kick in Rush, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de.
Auch in der Moto 2 und Moto 3 wurde natürlich in der letzten Woche gefahren. Und wir haben als erstes das Moto 2-Rennen in Mugello. Das gewann am letzten Woche Miguel Oliveira, der eine bemerkenswerte Konstanz hier aufweist und bis jetzt in jedem Rennen punkten konnte, schon 4 Podien einfahren konnte, einmal Zweiter, zweimal Dritter und jetzt das Rennen gewinnen konnte. Er gewann vor Lorenzo Baldassari und als Dritter kam Juan Mir dann auf Platz 3. Francesco Bagnaia fuhr auf Platz 4. Der führt im Moment noch in der Gesamtwertung. Aber Miguel Oliveira, so ein bisschen wie das Uhrwerk, oder? Also er ist wirklich konstant, keine Ausfälle gehabt bislang und immer hochgepunktet und trotzdem ist er 15 Punkte hinter Francesco Bagnaia zurück.
Ja, weil Francesco Bagnaia halt auch relativ konstante Ergebnisse hat. Wenn wir jetzt diesen 9. Platz in Argentinien mal rausrechnen, stand da auch jetzt bis Mugello, als er 4. geworden ist, immer auf dem Podium. Aber es war ein super Rennen. Also das dürfen wir nicht vergessen. Oliveira am Ende vor Baldassari, Joan Mir Bagnaia, das war eine Vierergruppe, die in der letzten Runde noch komplett zusammengefahren ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir da keine Prognose zugetraut, was toll war, weil wir haben in den vergangenen Jahren in der Moto2 häufiger mal Rennen gehabt, die relativ schnell entschieden waren, wo sich das Feld dann relativ schnell durchsortiert hatte. Das haben wir an diesem Wochenende überhaupt nicht gehabt. Wir hatten bis zum Schluss diese Vierergruppe, die eben um den Sieg gekämpft hat. Wir hatten eine klasse letzte Runde, einen tollen Kampf um den Sieg und Oliveira, du hast es angesprochen, ein verdienter Sieger natürlich aufgrund dessen, dass er einfach in dieser Saison unglaublich konstant war, aber bisher noch nie gewinnen konnte. Jetzt hat er es in Mugello einmal geschafft und rückt dadurch natürlich auch in der WM wieder etwas näher ran an Bagnaia, was uns aus objektiver Sicht natürlich auch wieder freut. Denn auch in der Moto2 hatten wir so ein bisschen die Befürchtung, dass es da ähnlich laufen könnte wie in der MotoGP, wo wir ja gesagt haben, da könnte Marc Marquez durchmarschieren. Hier ist es jetzt halt Bagnaia, der Spitzenreiter, der ebenfalls so ein bisschen uns Angst gemacht hat, dass er jetzt einen Alleingang starten könnte. Scheint jetzt doch auch nicht zu passieren. Oliveira ist in der WM wieder deutlich rangekommen. Baldassari ist nach wie vor auch noch mit drin im Titelkampf. Wir haben einen Alex Marquez, den man auch nicht abschreiben sollte. Joan Mir stand jetzt als Dritter zum zweiten Mal in Folge auf dem Podium, auch von ihm klasse Rennen. Also auch die Moto2 macht dieses Jahr richtig Spaß.
Du hast es gerade gesagt, Francesco Bagnaia jetzt nur noch 15 Punkte vor Miguel Oliveira. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, Joan Mir, wie gesagt, ist im Moment Fünfter in der Gesamtwertung. Alex Marquez hatte nicht unbedingt das gute Ergebnis, ist nur Sechster geworden. Aber insgesamt hatte man das Gefühl vorher, natürlich Francesco Bagnaia könnte wegziehen. Und jetzt nach diesem Rennen hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht gibt es einen 3, 4, vielleicht sogar 5 Kampf um die Spitze. Weil dieses Rennen sollte wirklich allen dann ja auch so ein bisschen Selbstvertrauen gegeben haben. Ja, wir müssen hier Francesco Bagnaia nicht nach vorne lassen. Den haben wir hier gecasht, natürlich nur mit ganz knappem Vorsprung. Und es war eine ganz enge Kiste. Aber wir haben ihn uns geschnappt und wir haben ihn mal auf Platz 4 verweisen können. Und insgesamt von der fahrerischen Klasse scheint ja nicht so viel zwischen diesen Vieren zu liegen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also alle Namen, die wir da vorne stehen haben in der WM, das sind alles Namen, wo ich sagen würde, denen traue ich das zu, Weltmeister zu werden in diesem Jahr. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass in der Moto2 am Ende Nuancen entscheiden werden, wer es denn letztendlich machen wird. Jetzt hat halt Oliveira endlich auch seinen ersten Sieg gewonnen. Vielleicht zündet das bei ihm jetzt auch nochmal so und so oder löst bei ihm auch nochmal so einen kleinen Boost aus. Wir haben es bei ihm gesehen im Vorjahr, als er auf Phillip Island seinen ersten Sieg eingefahren hat, kurz vor Ende des Jahres und dann einfach plötzlich die letzten drei Rennen 2017 alle gewonnen hat. Und wenn er jetzt natürlich das in diesem Jahr ähnlich machen kann und auch aus diesem Sieg wieder so ein Selbstvertrauen ziehen kann, dass er jetzt eine Siegesserie startet, dann kann sich das tatsächlich in der WM auch ganz schnell umdrehen. Und dann merkt auch ein Francesco Bagnaia plötzlich, ups, das wird doch kein Selbstläufer in diesem Jahr. Und wie gesagt, das ist in dieser Saison in der Moto2 super spannend, weil eben auch, wie du richtig sagst, die fahrerische Klasse so unglaublich hoch ist, dass wir so viele Piloten haben, die Rennen gewinnen können. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir hatten einen Mattia Passini, der das Rennen auch angeführt hat, bis er gestürzt ist, der ja in diesem Jahr in Argentinien auch schon mal gewonnen hat. Also das ist eine sehr, sehr lange Liste von Fahrern, die in diesem Jahr in der mittleren Klasse Rennen gewinnen können und das macht richtig Spaß.
Wir müssen allerdings auch noch über Marcel Schrötter sprechen, der nach dem Training oder in der Startaufstellung auf Platz 2 stand und nach der ersten Kurve eigentlich auch auf Platz 1 war und sich selber hinterher gesagt hat, Mensch, ich hätte das Podium erreichen können, aber nicht mal die erste Runde geschafft hat. Was war da los?
Ja, das war aus deutscher Sicht natürlich eine tragische Angelegenheit. Super Start von Marcel Schrötter von Platz 2, gleich mal die Führung übernommen und dann in Kurve 2 zu Sturz gekommen. Das ist echt extrem bitter, weil Marcel hatte ein klasse Wochenende, das hat er im Qualifying angedeutet, hat dann auch beim Start alles richtig gemacht, ja, und dann kommt diese zweite Kurve und er wirft das Bike weg. Und ich glaube, er selber ärgert sich da auch mehr drüber als alle anderen. Weil das war jetzt wirklich seine Möglichkeit, sich dieses Podium zu holen. Möglicherweise sogar den Sieg. Klar, es war ein langes Rennen. Wir wissen alle nicht, wie es noch verlaufen wäre. Aber das war für ihn natürlich eine super Möglichkeit. Und es ist schade, aber man muss natürlich jetzt aus seiner Sicht auch versuchen, die positiven Aspekte aus diesem Wochenende zu ziehen. Also er war in Le Mans schon ganz starker Vierter. Er hat diesen Trend jetzt bestätigen können. In Mugello ist auch hier wieder in den Trainings im Qualifying vorne mitgefahren. Er hat das Rennen angeführt, wenn es auch nur für zwei Kurven war. Aber das ist eher das, was er jetzt als Fahrer natürlich mitnehmen sollte. Er muss diesen Sturz abschütteln, muss sich sagen, okay, das ist passiert. Aber ich habe gezeigt, ich kann hier vorne mitfahren. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie hoch die fahrerische Klasse ist in diesem Jahr in der Moto2. Und dann steht man nicht ohne Zufall auf einem zweiten Startplatz. Und dass er eben sich selber auch bewusst macht, hey, ich kann mit diesen Jungs mitfahren. Das sind alles überragende Fahrer, die teilweise schon Verträge in der Tasche haben für die MotoGP im nächsten Jahr oder ganz kurz vor der Unterschrift stehen. Und ich kann mit diesen Fahrern mithalten. Und wenn er sich das ins Gedächtnis rufen kann beim nächsten Rennen in Barcelona, bin ich einfach mal optimistisch und sage, er wird auch da wieder vorne dabei sein.
Das war das Rennen in der Moto2 und wir haben eben darüber gesprochen, dass das Rennen in der Moto2 so spannend war, weil vier Fahrer relativ eng beieinander waren. Relativ eng ist eine heillose Übertreibung für das, was sich die ersten drei in der Moto3 geliefert haben. Am Ende hat das Rennen gewonnen Jorge Martin vor Marco Bezzecchi und Fabio Di Gianantonio. Das sind die nüchternen Zahlen. Wenn man sich allerdings anguckt, wie viel Vorsprung Martin vor Bezzecchi hatte, dann wird einem Angst und Bange. 1900stel waren es am Ende, sogar 19.000stel hatte Marco Bezzecchi Rückstand auf Jorge Martin. 43.000stel hatte Fabio Di Gianantonio Rückstand. Es gibt dieses eine wirklich bemerkenswerte Foto von der Moto3, wo alle drei quasi zeitgleich auf diese Zielgerade gekommen sind und am Ende sich Jorge Martin durchsetzt. Was für ein Rennen in der Moto3, was du da kommentieren durftest.
Ja, ich hatte wieder mal sehr viel Glück. Auch wenn meine ursprüngliche Prognose ein bisschen in die Hose gegangen ist, weil ich hatte gesagt, wir werden eigentlich noch eine viel größere Gruppe am Ende erleben als diese drei Fahrer. 2017, um das vielleicht nochmal für alle zu erklären, die das 2017er Rennen in Mugello in der Moto3 nicht gesehen haben. 2017 waren es tatsächlich drei Fahrer, die am Ende innerhalb... Umgekehrt waren es 20 Fahrer, die am Ende innerhalb von 3 Sekunden lagen. Also da konnte sich vor einem Jahr gar keiner vorne absetzen. In diesem Jahr haben wir tatsächlich ein anderes Rennen gesehen, weil Jorge Martin so unglaublich viel Druck gemacht hat vom Start weg. Der hat sowas von fliegen lassen in den ersten Runden, dass er es tatsächlich geschafft hat, diese Lücke herauszufahren. Und es gab nur zwei Fahrer, die ihm folgen konnten. Und das waren eben Bezzecchi und Di Gianantonio. Und dadurch hatten wir dann am Ende diese Dreiergruppe, die vorne wegfahren konnte. Wir hatten ein relativ großes Verfolgerfeld, das aber kontinuierlich weiter zurückgefallen ist, weil einfach die drei vorne so eine unglaublich hohe Pace hatten, dass sie nicht mehr eingeholt werden konnten. Und dann war es über 20 Runden im Prinzip ein Kampf zwischen diesen drei Fahrern. Du hast es gesagt, am Ende im Ziel sind sie mehr oder weniger parallel über die Linie gegangen. Ich habe es im ersten Moment tatsächlich nicht erkannt, dass Martin wirklich das Rennen gewonnen hat. Ich dachte, Bezzecchi wäre noch vorbeigekommen. Dem haben dann aber ein paar Meter gefehlt. Also wenn die Ziellinie ein paar Meter weiter hinten gewesen wäre, hätte Bezzecchi das Rennen gewonnen. Unglaublich knappes Ding. Und im Endeffekt kann man eigentlich auch keinem der drei, die am Ende auf dem Podium standen, einen Vorwurf machen. Weil sie hatten alle ihre eigene Taktik, haben die auch eigentlich alle umgesetzt, perfekt. Und ja, am Ende waren es dann halt wirklich diese im Prinzip Millimeter, die das Rennen entschieden haben. Keiner hat wirklich was falsch gemacht. Wenn man's so sagen möchte, hat's halt Jorge Martin noch ein bisschen richtiger gemacht als die anderen beiden. Aber es war ein klasse Rennen und alle drei haben sich am Ende auch gefreut, weil sie auch genau wussten, dass sie alle ein super Rennen gefahren sind.
Und wir haben da natürlich dann auch in der Moto3 die spannendste Gesamtwertung, wenn man sich das anguckt. Marco Bezzecchi führt mit 83 Punkten vor Jorge Martin mit 80 Punkten, Fabio Di Gianantonio mit 75 Punkten. Die drei haben Polster vor Aaron Canet, der mit 61 Punkten auf Platz 4 ist. Also da können wir uns auf ein richtig, richtig spannendes WM-Rennen einstellen.
Absolut. Also Moto3 in diesem Jahr, was die WM angeht, tatsächlich die spannendste Klasse. Ich würde zum Beispiel auch einen Aaron Canet noch nicht ganz rausnehmen aus dieser Rechnung. Also der hatte zwar jetzt zuletzt nicht wirklich gute Rennen, aber der hat halt auch zumindest seine Punkte geholt. Und er profitiert auch noch davon, dass er zu Saisonbeginn in Katar und Argentinien zweimal Zweiter geworden ist. Und er liegt halt auch nur 22 Punkte hinter Bezzecchi. Das ist im Endeffekt weniger als ein Rennsieg. Jetzt brauchen wir im Prinzip in Barcelona nur einen Sturz von Bezzecchi. Canet muss das Ding gewinnen und plötzlich ist er wieder voll dran. Also das ist sieht momentan zwar so aus, dass wir die drei, die wir in Mugello vorne hatten, auch in der WM auf jeden Fall ganz vorne auf dem Schirm haben müssen. Aber ich würde halt, wie gesagt, auch einen Canet zum Beispiel noch nicht abschreiben. Und die Moto3 ist ohnehin eine Klasse, wo wir immer einen Haufen Fahrer haben, die wir zumindest mal punktuell für Rennsieger auf dem Schirm haben müssen. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass es bis zum Ende einen spannenden Kampf geben wird. Also ich glaube nicht, dass wir in der kleinsten Klasse irgendeinen Fahrer haben werden, der sich da klar absetzen kann vom Rest des Feldes. Mein Tipp vor der Saison war Jorge Martin. das wäre tatsächlich auch nach wie vor mein Tipp, auch wenn er noch 3 Punkte hinter Bezecchi liegt, weil er meiner Meinung nach nach wie vor der stärkste Fahrer ist. Aber wir haben gesehen, wie schnell es gehen kann. Er ist in Jerez und Le Mans ohne Punkte geblieben, weil er da unverschuldet in 2 Stürze verwickelt wurde. Und insofern ist das, wie du schon sagst, eine unfassbar spannende Klasse. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dann in 2 Wochen dieses Spektakel in Barcelona wieder kommentieren zu dürfen.
Ein Wort noch zu Philipp Oettl, der ist auf Platz 19 eingefahren. Das hört sich jetzt erstmal nicht so richtig dolle an, aber er war eigentlich nur 1,5 Sekunden hinter Platz 8 dahinter. Woran lag es, dass Philipp Oettl am Ende nur 19. geworden ist?
Bei Philipp Oettl ist es tatsächlich ja mir persönlich so ein kleines Rätsel, weil er am Freitag sehr gut unterwegs war. Er war im ersten Training 3., im zweiten Training 4. Da hat man gesagt, okay, das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Und dann ab Samstag ging es bei ihm im Prinzip bergab. Er hat das Qualifying schon in den Sand gesetzt, ist dann nur als 20. losgefahren. Und das Problem ist, dass wenn du von so weit hinten losfährst, passiert halt ganz schnell, dass du im Feld stecken bleibst. Und genau dieses Problem hatte er. Er war nach der ersten Runde Vorletzter, wo es wurde leider nicht aufgelöst, was genau da das Problem war. Ich vermute mal, er wurde da in irgendeinen Kampf verwickelt, musste vielleicht mal kurz von der Ideallinie runter und dann bist du halt plötzlich Vorletzter nach der ersten Runde. Und sich da dann wieder nach vorne zu arbeiten in diesem Feld, ist halt schwierig, weil die Top 3, wir haben gerade drüber gesprochen, die waren zu dem Zeitpunkt längst weg. Die haben so viel Tempo vorne gemacht, die konnte er dann nicht mehr einholen. Und er hing dann eben bis zum Rennende in dieser großen Gruppe fest. Du hast es gesagt, es fehlten im Prinzip, ich glaube, knapp 2 Sekunden nur zu einem Top-10-Ergebnis. Und insofern ist dieser 19. Platz natürlich für sich genommen, oder was den Rückstand angeht, gar nicht mal so schlecht. Nur er hat dieses Rennen im Prinzip ja schon von der ersten Runde an verloren, weil er hätte dranbleiben müssen an dieser Spitzengruppe und ja, so war es dann für ihn halt so eine Sisyphus-Arbeit, sich da im Feld wieder nach vorne zu arbeiten, was wir leider auch schon in Le Mans zuletzt gesehen haben. Und wenn du einmal hinten drin feststeckst in der Moto3, dann ist es einfach schwierig, wieder nach vorne zu kommen und das ist ihm dann halt am Ende auch zum Verhängnis geworden.
Also Philipp Oettl auf Platz 19, in der Gesamtwertung müssen wir jetzt nochmal gerade gucken, in der Gesamtwertung ist er auf Platz 10. Mit 36 Punkten. Das war das Wochenende von Mugello. Am 17.06. geht es weiter mit dem MotoGP, Moto2 und Moto3-Rennen dann von Katalonien in Barcelona. Ruben Zimmermann wird dann auch wieder das Moto3-Rennen kommentieren und wird danach dann wieder, hoffentlich wieder mit dem Kollegen Gerald Dierenbeck dann zur Verfügung stehen. Gerald, der im Moment im Urlaub ist. Das war es für heute. Vielen Dank, Ruben, an dich und wir hören uns das nächste Mal wieder nach dem Katalonien-Grand Prix.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.